Also, wir stellen jetzt das, was wir anhand von zwei Beispielen die letzten beiden Sitzungen gemacht haben, mal auf etwas formalere Füße. Das heißt, wir verwandeln es von ad hoc Rumstochern in eine Methode, die sogenannte Potentialmethode. Wir müssen dazu einiges an dem, was wir da im allgemeinen Rahmenwerk von Algorithmischen her hatten, etwas formalisieren. Und zwar definieren wir mal kurz formal, was wir also unter diesen Operationen verstehen, von denen wir uns Sequenzen ansehen, die dann in amortisiert so und so langer Zeit laufen sollen. Dazu muss man erstens reden über Zustände, die von diesen Operationen transformiert werden. So, und Zustände sind aber einfach Werte der globalen Variablen des Ganzen. Also wir stellen uns immer vor, wir haben irgendwie eine Datenstruktur, die ist beschrieben durch irgendwelche globalen Variablen und die ändern sich, nicht? Und der jeweilige Inhalt dieser globalen Variablen, den nennen wir Zustand. Nehmen wir aber als Beispiel hier dieses unbeschränkte Array, das wir implementiert haben. Was ist da der Zustand? Da gab es eine Variable n, das war die Füllhöhe des Arrays im Moment. Dann gab es w, das ist die Gesamtgröße gerade alloziert des Arrays. Und dann gab es noch seinen tatsächlichen Inhalt. Nicht? Und diese drei Größen zusammen, nicht, die bestimmen halt den aktuellen Zustand. So, die Menge dieser Zustände, die kriegt einen Namen, die heißt groß S. Und dann zeichnen wir noch einen besonderen Zustand S0 in S aus. Das ist der Anfangszustand. Nicht, was war der Anfangszustand bei unserem unbeschränkten Array? Das war dieser hier. 0 ist die Füllhöhe, 1 ist der insgesamt allozierte Platz und, naja, gut, der tatsächliche Inhalt des Arrays ist natürlich auch einfach eine leere Liste von Werten, weil wir keinen Inhalt haben. Gut. Ja, das sind Zustände und auf diesen Zuständen agieren Operationen. Als typischen Namen für so eine allgemeine Operation verwende ich groß X. So, und diese Operationen, wenn ich sie ausführe, bewirken Zustandsübergänge. Was sie tun, hängt natürlich vom aktuellen Zustand ab und abhängig von diesem aktuellen Zustand liefern sie einen neuen Zustand. So, die schreiben wir so. Schreiben also einen Pfeil zwischen zwei Zuständen, schreiben das X über den Pfeil. Ja, und typischerweise nennen wir den Nachzustand S', nicht? Das ist ohnehin eine übliche Konvention, dass man Dinge, die nach einer Operation vorliegen, mit einem Strich bezeichnet. Und die haben Kosten. Und die Kosten, die hängen natürlich einerseits von der Operation und andererseits vom aktuellen Zustand ab. Nicht? Zum Beispiel könnte, wenn ich einen Pushback durchführe, der aktuelle Zustand gerade so sein, dass ich neuen Platz allozieren muss, dann dauert es sehr lange. Das bezeichnen wir mit T Index X von S. Und das S ist nicht umsonst dasselbe wie hier. Ja, also die Kosten, die messen wir also in Abhängigkeit vom Ausgangszustand, nicht vom Zustand, der dann erreicht wird. Ja, nehmen wir wieder ein Beispiel. Nehmen wir also eine Pushback-Operation. Gut, die sollte irgendein Argument haben, aber das Argument interessiert mich nicht. So, die bewirkt einen Zustandsübergang von N, W und irgendwelchem Inhalt. Der Inhalt ist für die ganze Rechnung wie immer egal. Und da kommt raus, im Normalfall heißt ohne Reallocate. N plus 1, nicht? Also es wird ein weiteres Element ins Array geschrieben. Der Füllstand erhöht sich um 1. W bleibt unverändert. Und naja, dann kommt hier noch der neue Inhalt, der, wie gesagt, für die meisten Betrachtungen egal ist. So, nicht? Das Ganze also, falls n kleiner w, das ist die formale Bedingung dafür, dass kein Reallocate stattfindet. Wir sehen, der Zustand ist genug, um tatsächlich auch die wichtigen Informationen zu extrahieren, um zu sehen, wie lange es dauert. Naja, und die Zeit in diesem Falle t von Pushback, also T Pushback von NW und egal, ist dann per Konvention einfach gleich 1. Nicht? Also gut, es geht irgendwie in konstanter Zeit. Welche konstante Zeit das genau ist, ist uns also egal. Gut. Und das, was uns nachher eigentlich interessiert, also was wir zeitlich messen wollen, sind ja nicht einzelne Operationen, sondern Sequenzen von Operationen, und zwar solche, die beginnen beim Anfangszustand. Das heißt, als allgemeinen Namen für Sequenzen nehmen wir aus irgendeinem Grund F. So, ich hoffe, ich halte es durch, die Zahloperationen mit m weiterhin zu bezeichnen. Also es ist eine Sequenz von m Operationen x1 bis xm. Die bewirken wiederum Zustandsübergänge. Diesmal natürlich in Kette. Anfangen soll das Ganze immer bei S0, beim Anfangszustand. Dann machen wir den etwas länger. So, dann kommt Operation X1, liefert uns einen Nachfolgezustand S1. Dann kommt X2 und so weiter. Und das Ganze endet bei Zustand S, ja, schon das erste Mal gestolpert, Zustand SM. Und kurz schreiben wir das, F bewirkt einen Zustandsübergang von S0 nach S. M, natürlich. So. Ja, und dann brauchen wir noch die Kosten dafür. Naja, klar, und die Kosten so einer Sequenz von Operationen, nicht, das ist einfach die Summe der Einzelkosten. Das heißt, ja, die Kosten von f, die beschreibt, sie zeichnen wir mit tf, jetzt keine Abhängigkeit mehr von einem Zustand, weil wir eben uns darauf einigen, dass wir so eine Sequenz immer beim Anfangszustand anfangen lassen. Und da wird eben summiert über alle m Schritte, also von i gleich 1 bis m. Über t Index xi, also ite Operation, von si minus 1. Also es hängt ja immer vom Vorzustand ab und wir sehen hier immer, der Vorzustand hat immer einen Index, der 1 kleiner ist als der der Operation. So. Ja, jetzt kommt unsere erste richtig formale Definition von etwas Neuem. Also das andere da, das ist einfach nur so, ja, ein bisschen Schreibweise, ne? Also, wir wollen amortisierte Zeitberechnung einführen als eine gewissermaßen obere Abschätzung der tatsächlichen Zeit bis auf, gut, einen konstanten Summanden. Und das wollen wir pro Operation tun können. Und diese Abschätzungen, die definieren wir jetzt, oder was so eine Abschätzung ist. Also eine Abschätzung, die also für jede Operation x jedem Zustand eine reelle Zahl zuordnet, die amortisierten Kosten dieser Operation in diesem Zustand. So, also so eine Familie von Funktionen. Nicht, indiziert über alle Operationen x. Nicht, deswegen ist es eine Familie, nicht, weil hier also dieser Index x drin ist. So ein Ding heißt, einmal tief Luft holen, Familie von amortisierten Zeitschranken. Gut, das schreibe ich jetzt nur einmal an und dann nie wieder. So ein Ding heißt ab jetzt FATS. So. Ich meine, ich verwende das natürlich deswegen als Abkürzung, weil ich weiß, dass formale Begriffe bei Ihnen unbeliebt sind. Ne? So. So ein Ding heißt so und so. Ja, typischerweise kommt dann eine Bedingung, nicht? Wenn. Also. Nicht, also es ist nicht jede beliebige Familie von solchen Abbildungen, sondern dann, wenn sie eine vernünftige Bedingung erfüllt, nämlich tatsächlich als Abschätzung für den tatsächlichen Zeitverbrauch herhält. So, der tatsächliche Zeitverbrauch hieß T von F. Und den wollen wir nach oben abschätzen natürlich. Nicht? Wir wollen sehen, dass es nicht zu lange dauert. So, wie gesagt, wir gönnen uns einen konstanten Summanden, das heißt, das soll kleiner gleich sein C plus die amortisierten Kosten. Die amortisierten Kosten, die summieren wir natürlich wieder über alle Schritte unserer Sequenz. Die Formel sieht genauso aus wie für die tatsächlichen Kosten TF, nur eben mit den geschätzten Kosten A. So, und diese Summe hier, die nennen wir dann in Analogie zu T von F, nennen wir die A von F. Ja, nicht das Ganze also. In den gleichen Bezeichnungen, das heißt für f die Sequenz x1 bis xn. So, das erste Beispiel dafür, das kriegen wir hier unten in die Ecke gequetscht. Wir können stets eine Familie von amortisierten Zeitschranken definieren. Kein Problem. Wir nehmen als die amortisierten Kosten einfach die tatsächlichen. Das können wir tun. Nicht? Dann sieht man sofort, dass dann also diese Ungleichung hier gilt, sogar mit c gleich 0 und sogar mit Gleichheit statt nur kleiner gleich. Nicht? Das heißt, gut, existieren tut sowas immer, ist ja auch ein relativ trivialer Begriff als solches erstmal. Nicht nur das nützt einem natürlich nichts, man will irgendwas haben, was man gut in den Griff kriegt. Das ist also die Idee ist die, dass also die amortisierten Kosten einfacher sein sollen als die tatsächlichen Kosten. So, und man verschafft sich solche amortisierten Zeitschranken über die sogenannte Potentialmethode, indem man den Zuständen eben ein sogenanntes Potential zuordnet. Das geht so. Nächste Definition. So, die Potenzial, nochmal, wie gesagt, das Potential wird also jedem Zustand zugeordnet. Das heißt, die Funktion geht von S nach R. Sinnvollerweise sollte das Potential positiv sein. Ja, nicht? Das heißt also, hier wird jedem Zustand eine ja, nicht positive, sondern nicht negative reelle Zahl zugeordnet. So ein Ding heißt Potential. Ja, diesmal keine Bedingung. Jede beliebige solche Funktion geht als Potential durch. So, dann gibt es eine Methode, mit der man sich aus einem Potential eine FATS konstruiert. Das ist ein Satz. Und der Satz lautet: Also sei POT ein Potential, das nehmen wir uns her, dann konstruieren wir uns jetzt die FATS daraus durch folgende Formel. So, wir müssen sagen, was sind die amortisierten Kosten für Operation X in Zustand S? Und wir definieren das über die Potentialdifferenz, die die Operation bewirkt. Die Idee dabei ist tatsächlich eine physikalische. Ja? Das heißt, wir haben hier irgendwie so ein Potential. Ja? Das ist hier meinetwegen so eine Potentialkurve. Nicht? Und in der Physik stellt man sich mal vor, es ist schwer, die Potentialkurve raufzukommen. Ja? Man muss was investieren, um in der Potentialfunktion höher zu kommen. Und genau das macht man hier auch, nicht? Die Potentialdifferenz wäre also das Potential des Nachzustandes S' minus das Potential des aktuellen Zustandes, POT von S, nicht? Das wäre also die Potentialdifferenz, die X bewirkt. Und dann rechnen wir noch die tatsächliche Zeit obendrauf. So. Gut, jetzt müssen wir noch sagen, wo das S' herkommt, nicht? Also mit S' eben der Nachfolgezustand, der durch X erreicht wird, wenn man bei S anfängt. So, dieses Ding das ist eine FATS. So, das behauptet der Satz. Gut, ja, das müsste man dann nachrechnen, nicht? Ja, du weißt. Der Beweis, den wir jetzt führen, das ist praktisch ein Korrektheitsbeweis. Ja, wir haben jetzt hier, wenn man so will, eine Beweismethode für obere Abschätzungen in Laufzeiten. Die Beweismethode besteht darin, man denke sich eine Potentialfunktion aus und definiere dann eine amortisierte Kostenschätzung, so wie es da steht. Und der Satz sagt, das ist tatsächlich eine FATS. Wenn das tatsächlich eine FATS ist, dann ist es trivialerweise nämlich per Definition tatsächlich eine obere Abschätzung für die verbrauchte Zeit. Das heißt, die oberen Abschätzungen, die wir mithilfe dieser so definierten amortisierten Zeitschranke gewinnen, die sind tatsächlich korrekte obere Abschätzungen. Das ist ein Korrektheitssatz. Wir beweisen den jetzt also erst, wie immer, oder wie fast immer sind Korrektheitsbeweise für solche Methoden leichter als sogenannte Vollständigkeitsbeweise, die besagen, dass ich die Methode immer anwenden kann. Und das gilt tatsächlich auch. Das machen wir nachher noch ganz am Ende der Sitzung. Das ist dann, ja, das verlangt typischerweise beim Beweis eine echte Idee, das tun Korrektheitsbeweise nicht. So, der Korrektheitsbeweis ist also völlig stumpf. So, wir müssen da oben diese Abschätzung beweisen, nicht? Die definiert uns, was eine FATS ist, nämlich dass t von f kleiner gleich c plus und so weiter ist. So, das müssen wir zeigen für jedes f. Wir nehmen uns also ein f her, f gleich x1 bis xm, eine Sequenz von Operationen. So. Und dieses Ding, das bewirkt halt so eine Serie von Zustandsübergängen. Nicht? Die fangen bei S0 an und enden bei einem SM und zwischendurch habe ich irgendwelche Zustände SI. So, die Bezeichnungen brauche ich, damit ich da oben diese Summe da rechts ausrechnen kann. So, ich rechne aus das A von F, nicht? Da muss ich also jetzt das nach unten abschätzen durch das TF mit eventuell einem konstanten Summanden noch dabei. Wir rechnen einfach los, das ist also per Definition eine Summe von i gleich 1 bis m, also über alle Schritte. Der amortisierten Zeitschätzung für xi in Zustand si minus 1. Ja, und da setzen wir einfach mal die Definition ein. Das war einmal die Potentialdifferenz, die da addiert wird, also jetzt nach Zustand SI minus Vorzustand SI minus 1. So, ich ziehe die Summe mal gleich auseinander. Ich hatte ja zwei Teile hier in der Definition, also einmal besteht AXS aus dieser Potentialdifferenz und zum anderen aus der tatsächlich verbrauchten Zeit. Diesen zweiten Summanden, den packen wir jetzt hier in eine zweite Summe. Ebenfalls von i gleich 1 bis m über t von xi bei si minus 1. So. Ja, diese Summe hier, da hebt sich ja fast alles weg. Also ich habe hier eine Summe von i gleich 1 bis m und jedes Mal, wenn ich hier si in einem Schritt addiere, dann ziehe ich es ja im nächsten Schritt wieder ab, wenn ich um i um 1 erhöht habe und hier also subtrahiere. Also es hebt sich da alles weg bis auf den ersten und letzten. Der erste bleibt über als Minus, also S0 taucht nur im ersten Summanden als Minuspotential von S0 auf. Da gibt es kein Positives, was das weghebt. Und der letzte, Sm, der taucht hier nur positiv auf. Es gibt keinen M plus 1 drüber, wo er also hier als negativer Summand wieder weggehoben würde. Das heißt, was da überbleibt, ist Potential des letzten, Pot von Sm minus Pot von S0. Das ist das alles, was von dieser großen Summe überbleibt. So. Und dazu kommt diese Summe hier, und die ist aber einfach die Definition von TF. Ja, und das war's schon fast. Dieses Ding hier ist größer gleich 0. Ja, das ist also die einzige ernsthafte Eigenschaft, die so eine Potentialfunktion haben muss, dass sie nicht negative Werte liefert. So, weil sie nicht negative Werte liefert, haben wir jetzt also hier eine nicht negative Zahl. Wenn wir sie weglassen, wird dieser Teil hier also kleiner. Das heißt, T von F ist kleiner gleich, na gut, das bringe ich mal auf die linke Seite rüber, ja, Potential von S0. Ja, die linke Seite ist jetzt die rechte Seite, okay. Nicht? Plus da oben dieses AF. Ja, und das ist genau, was wir zu zeigen hatten. Nicht? Das heißt also interessanterweise, dieses C da oben, dieser konstante Summand, den wir uns erlauben dürfen, der ist genau gerade das Potential des ersten Zustandes. So, uff. Ich behaupte, wir sehen an dieser Stelle, dass wir das C in Wirklichkeit weglassen dürfen. Sich zurück. Gut, vergessen wir das. So, ja, jetzt sollten wir das vielleicht mal, nicht? Also gut, das ist jetzt viel Abstraktion, jetzt sollten wir das mal wiedererkennen in den Beispielen, die wir gemacht haben. Also, Beispiel unbeschränkte Arrays. Wir erinnern uns, dass wir da zwei Analysen dieses Szenarios gemacht hatten, und zwar eine globale, wo wir uns also gucken, wie viel Strecke legen wir eigentlich zurück von einem Reallocate zum nächsten. Und eine andere, wo wir lokal analysiert hatten, indem wir uns eine Invariante ausgedacht hatten, wie groß ist eigentlich mindestens der Kontostand immer. Und gezeigt haben, dass diese Invariante von jeder der Operationen respektiert wird. Und diese Invariante, die ist genau das Potential. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also das Potential von N und W und dem irrelevanten Inhalt ist dann genau unsere, ich behaupte das genau unsere Invariante, das heißt, das war Max von zweimal n minus w halbe und w halbe minus n. Nicht mit anderen Worten, das ist also Verfallunterscheidung definiert, also einmal für n kleiner gleich w halbe und einmal für n größer gleich w halbe. Ja, dazu müssen wir uns überlegen, dass was da die amortisierten Kosten sind. Also im Prinzip können wir ja nichts falsch machen. Ja, wir haben gesehen, wir können das Potential definieren, wie wir wollen. Und wir kriegen dann auf jeden Fall über diese Formel da eine amortisierte Zeitschranke. Nicht? Die Frage ist nur, was nützt uns das? Und es nützt uns natürlich nur dann was, wenn die amortisierte Zeitschranke klein ist. Und zwar klein im Sinne von asymptotisch klein. Wenn wir also zum Beispiel, wie wir das im Beispiel rausgekriegt haben, haben wollen, dass insgesamt die Sequenz linear viel Zeit verbraucht, dass also eine Sequenz der Länge m Kosten O von m verursacht, dann müssen wir tunlichst nachrechnen, dass die amortisierten Zeitschranken alle konstant sind, also O von 1. Nicht? Und das ist alles, was wir jetzt hier angucken müssen. Wir müssen also sehen, was sind die amortisierten Zeitschranken. Also. Nicht? Also damit, das heißt mit diesem Potential, ich lasse jetzt mal dieses blöde Großback weg, ja, also ich nenne die mal nur Push und Pop, ja, sonst schreibe ich mir die Finger bunt. Also A von Push von NW und egal ist dann, ja, natürlich zu unterscheiden in zwei Fälle, je nachdem, ob in diesem Push jetzt ein Reallocate stattfindet oder nicht. So, das ist also gleich Fall A. Der einfache Fall, n ist kleiner als w. Ja, nee, der andere ist sogar noch einfacher. Also der Normalfall, n ist kleiner als w. Das heißt, es findet kein Reallocate statt. Was sind in diesem Fall nach der Formel da drüben die amortisierten Kosten? Das ist das Potential des Nachzustandes. Der Nachzustand ist n plus 1 w und egal. Nicht? Wir haben also ein Element reingeschrieben, das heißt den Füllstand um 1 erhöht, w haben wir in Ruhe gelassen. Minus Potential des Vorzustandes, also n, w und egal. Plus die tatsächlich verbrauchte Zeit. So, weil das der Normalfall war und wir kein Reallocate machen, ist die tatsächlich verbrauchte Zeit einfach nur 1. So. Ja, was ist jetzt hier passiert? Ich habe n um 1 erhöht. Gut, das haben wir uns alles schon mal überlegt, nicht? Also gut, wenn wir hier rechts in dem Fall sind, dann wird das Potential sogar kleiner. Okay, schlimmstenfalls sind wir also hier im linken Fall. Wenn wir da n um 1 erhöhen, dann erhöhen wir das Potential um 2. Das heißt, hier haben wir also im schlimmsten Fall das Potential um 2 erhöht. Nicht? Das heißt, dieses hier ist schlimmstenfalls 2, diese Potentialdifferenz. Gut, dann kommt noch dieses plus 1 dazu für die tatsächlich verbrauchte Zeit. Das ist auf jeden Fall konstant. So, jetzt kommt Fall B. Fall B ist der, dass ein Reallocate stattfindet. Also n gleich w. Ja, in diesem Fall ist der Nachzustand ein anderer. Nicht? Der Nachzustand, gut, ist wieder mit Füllstand n plus 1. Ich muss ja weiterhin das Element, was ich da reinschreiben will, pushen, also er steigt um 1. Aber vorher habe ich hier die Größe des Arrays verdoppelt. Also 2n ist jetzt die neue Arraygröße. Rest ist wieder egal. So, minus vorher. Ne? NW Unterstrich. So. Das ist also die Potentialdifferenz plus die tatsächlich verbrauchte Zeit. Die ist jetzt natürlich höher. Ich brauche N, um das Reallocate durchzuführen. Und dann nochmal 1, um tatsächlich das Element reinzuschreiben in den neu frei gewordenen Platz. Ja, rechnen wir das mal aus. Also Potential von n plus 1,2n. Das ist also 2n ist w, wenn ich das hier einsetze. Ja, also w halbe ist an dieser Stelle n. Das heißt, hier kommt 2 mal n minus n, also 0 raus. Und genauso ist das zweite 0. Das heißt, das hier ist schlicht und einfach 0. Ja, das hier.
N plus 1 minus n ist nicht 0.
Richtig. Moment, das steht auch nicht da, das steht was anderes da. So, nochmal jetzt nach Notizen, nicht nach Schnauze, Sekunde. Also, Moment, also hinterher ist da richtig. Also genau, es bleibt, genau, W halbe ist N, das heißt, N hebt sich weg, aber wir haben plus 1, aha. Nicht? Das heißt, da bleibt was übrig, nämlich genau 1 und es wird mit 2 mal genommen. Genau, auf der rechten Seite dagegen kommt sogar minus 1 raus, das trägt also zum Maximum nichts bei, das heißt, das ist hier 2, nicht 0. Gut, danke schön. So, ja, und dann, was ist das hier? In dem Moment, wo n gleich w ist, ist also n minus w halbe, ist also gerade n halbe. Nicht? Das heißt, hier kommt raus 2 mal n halbe, also n, wogegen hier n halbe steht, größeres von beiden ist n. Nicht? Das heißt, das hier ist n. So, plus n plus 1. Auch sehr schön, das n hebt sich weg. Nicht? Das ist genau die Zauberei hier an dem Potential. Die größeren Kosten hier, die wir hier haben, die werden praktisch durch Bergabfahren abgefangen. Ja, wir sind weit oben auf einem Potentialberg, wir fahren weit runter, nämlich um mindestens n, und damit finanzieren wir unsere größeren Kosten n. So, nicht? Das heißt, was hier rauskommt, ist schlicht und einfach 3, ne? Und das ist O von 1. Fertig. So. Sie haben 3 Minuten, um das für Popback nachzurechnen. Das waren noch ganz optimistische Blicke eben nach vorne. Irgendwer hatte das doch bestimmt, oder? Ja, ich wollte es selber nicht machen. Also ich überlasse es Ihnen, das zu Hause noch rauszukriegen. Das ist jetzt nicht so informativ, dass wir das hier noch an der Tafel machen müssten, nachdem wir also die amortisierte Analyse von unbeschränkten Arrays schon auf mindestens 2 verschiedene Arten hinter uns haben. Also die Rechnung ist ähnlich für Popback. Wir gucken uns an dieses zweite Beispiel. Den binären Zähler. Und da war im Grunde die lokale Analyse noch viel expliziter eigentlich als die im Falle des unbeschränkten Arrays, gelaufen über ein mysteriös definiertes Potential. Und das sah so aus. Unser Zähler, der war ja einfach ein String aus Nullen und Einsen. Nicht? Länge k, nicht? Der besteht aus k Bits, Beta k bis Beta 0, most significant bis least significant. So. Und das Potential, was da implizit in diesem Beweis auftauchte, war einfach die Anzahl Einsen in diesem String. Also die Anzahl Indizes i, sodass Beta i gleich 1 ist. Ja. Ja, was müssen wir wieder tun, wenn wir das Potential so definiert haben? Wie gesagt, falsch machen können wir nichts. Müssen wir nachrechnen, dass dann die FATS, die wir dann kriegen, ein günstiges Verhalten zeigt, möglichst also wieder konstante amortisierte Zeit pro Operation. Die Operation bisher anonym, die nennen wir mal Inc für Increment, nicht? Wir wollen also, dass Increment konstante amortisierte Zeit hat. Ja. Wir sehen uns an, Inkrement eines Zustandes. Das ist unser Zustand, nicht? Das habe ich jetzt nicht so explizit gesagt. Der Zustand in diesem Falle ist schlicht und einfach der Zählerstand. Der Zählerstand dargestellt als ein solches Array. Gut, das Einzige, was hier für die Analyse wichtig ist, ist eben dieser letzte Rest hier nach der letzten Null, nicht? Also wie viele Einsen kommen nach der letzten Null, das ist das Einzige, was da entscheidend ist. Ja, und das können wir jetzt ausrechnen. Wir rechnen jetzt also aus eine Potentialdifferenz zunächst mal, und zwar eine Potentialdifferenz zwischen dem Nachzustand. Das ist ein String, der ansonsten genauso aussieht, aber eben hier diesen letzten Teil ersetzt durch k Einsen und dann eine Null, was eben genau das ist, was passiert, wenn ich sowas hier um 1 raufzähle. Was? Ach, danke schön, natürlich. Ja, sonst würde das auch alles nicht hinhauen. Danke, ja. Ja, nicht? Also K0 und eine 1 sicher, nicht? Also die Einsen, die kippen alle um und hier am Ende läuft das Carry in diese auffangende 0 rein und dann haben wir da eine 1 und fertig ist. Gut. Ja, rechnen wir also das aus, Moment, minus das ursprüngliche Potenzial, also 0 mal 0 und dann K1en. Und das Ganze plus die tatsächlich verbrauchte Zeit. Und die tatsächlich verbrauchte Zeit, nun ja, wir müssen K plus 1 Bits anfassen, also ist die tatsächlich verbrauchte Zeit K plus 1. So, das ist also jetzt per Definition unsere amortisierte Zeitschranke. So. Was kommt da raus? Gut, hier stellen wir uns mal vor, wären M Einsen und, oder sagen wir N, das M ist ja ein bisschen reserviert, und weil dieser Teil unverändert ist, es sind hier also immer noch N Einsen. Ne? So. Das heißt, das Potenzial ist hier N plus 1, nicht? Die n Einsen und eine einzige 1, die jetzt hier steht, minus, ja, hier haben wir noch diese n Einsen, n, und jetzt haben wir plötzlich k Stück, nicht? Also minus k, ja, und dann plus k plus 1. Ja, und yippee-yay, nicht, hebt sich alles weg. Hier n minus n, da minus k plus k geht also weg, übrig bleibt 2. Nicht, das heißt, wir haben konstante amortisierte Kosten. Mit anderen Worten, das Potenzial war gut gewählt. Gut. Ja, das waren jetzt also zwei Beispiele, nicht? Die zeigen, dass man also in den paar Beispielen, wo wir es denn bisher hingekriegt haben, die amortisierte Analyse mit der Potentialmethode durchkommt. Nicht? Also nochmal zusammenfassende Methode, das geht so. Na. Im Groben ist die Methode also diese hier. Wenn man jetzt dasteht und das selber machen muss. Der erste Schritt ist der schwierigste. Wir erfinden die Potentialfunktion. Gut, das verlangt sicher etliches Rumprobieren an dem Problem, nicht? Also das Erfinden der Potentialfunktion ist also, ja, verlangt Kreativität, nicht? Es klappt nachher die Analyse nicht mit jeder Potentialfunktion, auch wenn uns jede Potentialfunktion eine FATS liefert, heißt das noch nicht, dass wir mit der FATS dann mit der Analyse durchkommen, sondern die Potentialfunktion muss schlau gewählt sein. Wir zeigen dann, dass die amortisierten Kosten, die dann aufgrund dieses Potentials durch die Definition da drüben entstehen, dass die also ein bestimmtes asymptotisches Verhalten zeigen und Abhängigkeit womöglich von der Stelle, wo wir da sind. Wenn das ist in den Beispielen nie passiert und würde wahrscheinlich auch wieder eine wesentlich schwierigere Situation erzeugen, weil das eben doch heißt, dass die Analyse in Wirklichkeit nicht so lokal ist, sondern zumindest davon abhängt, wo wir in was für einer Sequenz von Operationen wir uns bewegen. Zum Beispiel, nicht, das klammern wir mal ein, nicht, das ist also ein Fall, den wir bisher nicht hatten und auf den wir auch nicht gerne stoßen wollen. Was wir gerne haben wollen, ist, dass Dinge in konstanter amortisierter Zeit funktionieren. Und wir schließen dann, dass Sequenzen von Operationen sich in O von M, wobei O und M die Länge dieser Sequenz von Operationen ist, sich durchführen lassen. Nicht? Wohlgemerkt in diesem Fall hier, ja, also hier in dem komplizierteren käme entsprechend was Komplizierteres raus. Nicht? Hier in dem guten und Standardfall, dass wir eben zeigen können, dass Operationen in amortisiert konstanter Zeit funktionieren, dann würden wir also schließen können, dass die Sequenzen von Operationen sich in linearer Zeit, in amortisiert linearer Zeit durchführen lassen. Ja, nicht nur in amortisiert linearer Zeit, sondern in tatsächlich linearer Zeit. So, und jetzt fehlt eben noch das vorhin Versprochene, wir zeigen, dass diese Methode vollständig ist. Das heißt, dass wir immer, wenn wir eine Zeitschranke hinbekommen, sie mit Hilfe der Potentialmethode hinbekommen. Okay, dazu müssen wir wissen, wir wischen. Hier. Also, nicht wie angekündigt, ein Satz, der heißt, Universalität der Potentialmethode. So, was besagt er? Ich habe gesagt, immer wenn wir eine obere Abschätzung hinkriegen, dann bekommen wir sie mit Hilfe der Potentialmethode hin. Wir haben über dieses Beispiel, ja, dass wir immer eine amortisierte Zeitschranke bekommen, indem wir nämlich schlicht und einfach den tatsächlichen Zeitverbrauch nehmen. Nicht? Daran sehen wir, dass also die Methode der familienamortisierter Zeitschranken auf jeden Fall universell ist. Nicht? Mit der kommen wir immer klar, im Zweifelsfalle nehmen wir als amortisierte Zeitschranken die tatsächlichen. Nicht? Das heißt, der Satz, der kann jetzt sich befassen mit familienamortisierter Zeitschranken und zeigen, dass wir die immer, wenn sie klappen, über Potentiale hinbekommen. Das heißt, der sagt, sei Bx eine Familie amortisierter Zeitschranken, dann bekommen wir die ja, nicht, eventuell nicht genau hin, aber mindestens so gut hin, also eventuell verbessert durch die Potentialmethode. Das heißt, dann existiert eine Potentialfunktion, POT, sodass die dadurch indizierte FATS also nicht? Also AXS definiert als Potentialdifferenz POT S' minus POT S plus tatsächlicher Zeitverbrauch TXS. Der Vollständigkeit halber für eben S' der Nachzustand, der von S aus mit X erreicht wird. Sodass also mit dieser Definition wir eine mindestens so gute FATS bekommen, das heißt, AXS ist kleiner gleich BXS für alle X und S. Das ist eine recht starke Aussage, insbesondere für asymptotische Analyse bräuchten wir es ja längst nicht so stark, sondern es würde uns ja reichen, dass also AXS asymptotisch kleiner gleich BXS ist, also gleich O von BXS. Brauchen wir aber nicht, also wir bekommen tatsächlich eine harte Abschätzung hin. Ja, Beweis. Ja, jetzt verschaffen wir uns erstmal zusätzliche Daten, die da oben so ein bisschen implizit drin sind. Da steht nämlich, dass Bx eine FATS ist. Und das heißt, dass eben die Abschätzung gilt, die da links oben noch steht. Nicht? Das heißt, ja, insbesondere kommt da dieses C vor und das verschaffen wir jetzt uns mal. Also sei nicht? Also das hier heißt, sei C diese Konstante. Das heißt also, sei Tf kleiner gleich C plus Bf für alle F. So, und jetzt müssen wir, wohl oder übel, das Potential erfinden. Nicht? Im Allgemeinen müssen wir es irgendwie erfinden und hier müssen wir es anhand der gegebenen Daten erfinden. Sätze. So, POT von S setzen wir jetzt als die Differenz, die hier zwischen den beiden Seiten ist. Ja, also wir haben hier, nicht, also B von F ist ja praktisch eine obere Abschätzung für T von F, bis auf einen konstanten Summanden. Und wir setzen als Potential jetzt gewissermaßen an, wie gut oder schlecht diese Abschätzung ist. Wenn sie schlecht ist, haben wir hohes Potential, wenn sie gut ist, haben wir niedriges Potential. Gut, wie messen wir das? Wir können ja nur, also ja, wir können ja nur, diese Formel hier, die haben wir ja für Sequenzen von Operationen. Und wir wollen jetzt sagen, wie gut ist sie in einem Zustand. Und wir sagen, gut, das machen wir davon abhängig, über welche Sequenzen von Operationen wir diesen Zustand erreichen. Das ist natürlich nicht eindeutig bestimmt. Ich kann einen Zustand auf viele verschiedene Arten erreichen, also indem ich womöglich verschiedene Sequenzen hintereinander durchführe. Also zum Beispiel kann ich irgendwie zwischendurch ganz oft dasselbe Element pushen und wieder poppen oder sowas. Deswegen nehmen wir ein Infimum. So, das ist also das Infimum über die Differenz der beiden Seiten, also Bf plus C minus Tf. Und das genommen über alle solchen F, die vom Anfangszustand aus uns zu S liefern. Ja. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass das ein Infimum ist über lauter positive Zahlen. Ja, diese Zahlen hier sind, weil diese Ungleichung hier gilt, alle, oder nicht positiv, sondern mindestens nicht negativ. Die sind alle größer gleich 0. Gut, das Infimum nicht negativer Zahlen, das ist also auf jeden Fall selber nicht negativ. Ja, das heißt, zumindest ist das schon mal eine Potentialfunktion. So, jetzt können wir hier... So, wir müssen jetzt zeigen, dass die durch diese Potentialfunktion so definierte Funktion ax, dass die also unterhalb von bx liegt. Wir zeigen nicht direkt, dass sie unterhalb von bx liegt, sondern wir zeigen, dass sie für jede kleine Abweichung epsilon unterhalb von bx plus epsilon liegt. Ja? Moment, jetzt nochmal. Also wir nehmen uns eine beliebig kleine Abweichung Epsilon her und wir zeigen, dass AXS kleiner gleich BXS plus Epsilon ist. Nicht? Und weil wir was für beliebiges Epsilon zeigen können, nicht, folgt daraus, dass AXS in Wirklichkeit kleiner BXS ist. Ja, warum dieser Trick? Naja, der Trick, den brauchen wir deswegen, weil dieses Infimum hier im Allgemeinen ein echtes Infimum sein wird. Das heißt, ist jedem, Moment, also wie viele Leute hier wissen, dass ein Infimum ist, sollte ich vielleicht mal fragen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, gut, das scheint ja doch in Ingmat ganz gut abgehandelt zu werden. Also das Infimum ist die größte untere Schranke dieser Menge, also die größte Zahl, die kleiner gleich allen hier vorkommenden ist. Sie muss nicht selbst zu diesen Zahlen gehören. Das ist die eigentliche Krux dabei. Ja, also das typisch zum Beispiel ist das Infimum des offenen Intervalls, also aller Zahlen größer als 0 und kleiner gleich 1, ist 0. Mit anderen Worten, es gehört nicht selbst zur Menge. Genau sowas kann uns hier auch passieren. Deswegen schummeln wir jetzt hier dieses Epsilon rein, das befähigt uns nämlich zu Folgendem. Also, wir wissen, dass zwar nicht das Infimum hier als eine von diesen Zahlen geschrieben werden kann, aber wir können es durch diese Zahlen beliebig dicht approximieren, zum Beispiel bis auf Epsilon. Ja, jetzt haben wir unser Epsilon schon gegeben und wir wissen also jetzt, dass es ein Element dieser Menge liegt, was also dichter als höchstens Epsilon am Infimum liegt. Das heißt, es existiert ein F, aus M-Operationen, x1 bis xm, das dieser Bedingung hier genügt, ja, sodass also diese Zahl hier tatsächlich zur Menge gehört. Das heißt, von S0 aus gelangen wir mit F zu S. Und es ist eben höchstens Epsilon vom Infimum weg. Das heißt, die zugehörige Zahl hier BF plus C minus TF, das ist also dieser Ausdruck hier, der ist höchstens Pot S plus Epsilon. Er ist ja oberhalb davon, weil das Potential die untere Schranke ist, nicht? Aber er ist höchstens Epsilon oberhalb davon. So, nicht? So ein F existiert. So, jetzt müssen wir jetzt müssen wir das hier zeigen, nicht? Also dass wenn wir hier von S aus eine weitere Operation machen, nicht, dass wir dann bis auf Epsilon höchstens bei BXS landen, von der amortisierten Zeit her. So, jetzt haben wir schon eine Sequenz von Operationen, die bis S führt, und die können wir jetzt um dieses X, was ja bei S anfängt, verlängern. Ja? Wir nehmen also f' als die Sequenz, die erst aus f besteht und am Ende nochmal x macht. Das heißt, wir haben von den Zuständen her folgende Situation. Wir kommen also von S0 aus mit f bis s und mit x kommen wir nochmal nach s'. Und per Definition kommen wir mit f' von S0 nach s'. So, ja, jetzt brauchen wir Platz. Den haben wir da. Dann. Wir müssen jetzt abschätzen ax von s. Wir müssen zeigen, dass das höchstens bxs plus epsilon ist. Gut, das hat erstmal eine Definition, nicht? Potentialdifferenz plus tatsächliche Zeit. Das ist also pot von s' minus pot von s, Potentialdifferenz, plus tatsächliche Zeit, also txs. So. Dieses Potential hier ist das Infimum dieser Differenz hier über alle Sequenzen von Operationen, mit denen wir s' erreichen. Eine davon kennen wir, nämlich f'. So, das heißt, dieses Potential ist höchstens so groß, ist höchstens so groß, kleiner gleich, der entsprechenden Differenz für f'. Ja, das heißt, das hier ist kleiner gleich bf' plus c minus tf'. Nicht? Weil das also Teil der Menge ist, der ein Infimum pot von s' ist. So, minus. So, den gleichen Trick kriegen wir jetzt hier nicht hin. Ja, wir müssten jetzt ja hier, um das hier nach oben abzuschätzen, müssten wir diesen negativen Summanden hier ja nach unten abschätzen. Wir können das nur bis auf Epsilon. Dafür haben wir uns unser F verschafft. Ja? Wir wissen also, Pot von S ist höchstens diese Differenz hier für F minus Epsilon. Ja, das heißt, das hier ist, nicht? Und weil das höchstens ist, können wir jetzt also hier, weil es negativ ist, also es umgekehrt zu einem kleiner gleich irgendwie aufbohren. Nicht? Das heißt, nein, Pot S nicht, ist nicht höchstens, sondern Pot S ist größer gleich. Nicht? Also Pot S ist größer gleich dieser Differenz hier minus Epsilon. So. Das heißt, hier können wir hinschreiben B von F plus C minus T von F minus Epsilon. So, gut, und den dürfen wir nicht vergessen, also plus TXS. So, nicht? Und wir malen es nochmal hin, nicht? Also das hier ist also kleiner gleich dem da, das hier ist größer gleich dem da, ja, Moment. Und ist zwar einmal kleiner gleich, einmal größer gleich, aber hier haben wir ein Minuszeichen, das also aus diesem größer gleich ein kleiner gleich macht. So. Ja, jetzt sehen wir, dass sich da was weghebt. Nicht? Hier haben wir ein Plus C, hier haben wir ein Minus C praktisch. Nicht? Das heißt, die gehen weg. Das ist also gleich B von F'. Na, das hier sortieren wir mal hier rüber. Ja? Also minus B von F. So, minus. Jetzt nehmen wir die T's. Das ist also T von F' minus T von F. So, achso, und in dieselbe Klammer rein nehmen wir noch das TXS. Gut, und dann fliegt da noch das Epsilon rum, das nehmen wir nach draußen. Nicht? Das ist also hier minus minus Epsilon, also plus Epsilon. So. F' ist gerade die Verlängerung um f von f um x. Da steht es noch. Also f' ist erst f, dann x. Das heißt, ja, ich habe hier jetzt eine Differenz zwischen zwei Summen, von denen die eine irgendwie über f läuft und die andere anschließend nochmal das x hat. Übrig bleibt genau der Summand für x, alle anderen heben sich weg. Das ist also gleich bxs. Genauso hier, nicht? Hier haben wir wieder eine Differenz zwischen zwei Summen, alles hebt sich weg bis auf den letzten Summanden txs. Ja, den subtrahieren wir aber auch nochmal wieder. Aha, nicht? Das heißt, alles kollabiert, nicht? Das ist also jetzt insgesamt gleich bxs plus epsilon. Fertig. So, das war der Inhalt der heutigen Sitzung. Sind Fragen? Gut, dann würde ich Sie bitten, dass, wenn Sie welche haben, Sie Kommentare eben noch schriftlich festhalten. Wir warten noch ab und ja, am besten legen Sie sie hier vorne auf den Tisch. Ich lese sie auch erst, wenn wir sie im Büro aufmachen. Also, ja, bis dann. Vielen Dank.